Sie hören aus dem Buch Bilder deiner großen Liebe, ein unvollendeter Roman, geschrieben von Wolfgang Herrndorf, nun die Kapitel 29, 30, 31, 32 und 33. Vertont von Fama, Leander und Johanna.
Ich steige über Berge von Haushaltsmüll. Einige Beutel reiße ich auf und ich finde verschimmeltes Obst und eine braune Banane. Ich finde außerdem ein pelziges Brot, reiße die Kruste ab und esse die Mitte. Ich finde einen Beutel voller Salat und einen Klumpen Spaghetti mit getrockneter roter Soße. Wie Gummi ist das? Ich beiße auf einen Stein. Ich finde auch zwei Fotoalben. In dem einen ist eine Familie lauter Aufnahmen von Vater, Mutter, Sohn und Hund. Und auf jedem Bild strahlen sie alle. Sogar der Hund. Ich blättere das Album durch, aber am Ende werfe ich es doch wieder weg, weil es mich deprimiert. Ich muss an meinen Vater denken und wie schlecht es ihm geht und welchen Kummer ich ihm wahrscheinlich verursache, wenn das alles hier rauskommt. Ich steige weiter hinauf. Ich keuche und schwitze. Ich wiege 16 Tonnen zu viel. Ich stecke die Hand in die rechte Tasche und hole den kleinen Zettel hervor, der vom vielen Wasser verwaschen und mit sich selbst verklebt ist. In meiner Hand wiegt er keine 16 Tonnen. Im Gegenteil, ich atme tief durch. Er lässt sich entrollen. Die Schrift ist mit Kugelschreiber. Es ist eine Prager Adresse. Ich klettere weiter über die Müllberge und finde dreckige Papierservietten und Pappteller und eine Holzkiste, an der nur das Schloss kaputt ist. Mit dem T-Shirt mache ich die Kiste sauber. Sie sieht wertvoll aus und im Inneren riecht es wie Urlaub. Auf dem Boden ein Stempel. Leo und Leo, feinste Schatullen, Import-Export. Die Kiste ist exakt so groß, dass ich mein Tagebuch hineinlegen könnte. Ich lege es hinein und die HKP8 dazu. Es fühlt sich gut an. Ich finde Kartoffelsalat und noch mehr Obst. Ich finde ein paar gut erhaltene Bundeswehrstiefel. Nur einer hat einen Schnürsenkel. Die Stiefel sind mir zwei Nummern zu groß, aber es sind Stiefel. Ich fädle eine weiße Schnur, mit der ein Müllsack zugebunden war, durch die Ösen des zweiten Stiefels. Vor mir ein älterer Mann, zwei Kinder, außerdem zwei Jungen in meinem Alter. Sie fluchen wie Idioten. Allerdings habe ich sie vorher beschimpft. Sie suchen einen Sonnenschirm oder einen Schlauch. So blöd wie sie sind, vielleicht auch Kupfer oder Geld, keine Ahnung. Sie sehen aus wie Idioten. Ein Blonder und ein Russe. Als die Jungen haben, was sie wollten, gehen sie. Ich laufe ihnen hinterher, weil sie wissen, wo Brombeeren sind. Wir essen Brombeeren. Ich esse mindestens 10 Kilo. Dann wollen die Jungs mich loswerden. Sie rennen davon. Ich schleiche ihnen hinterher. Der Klappern der Kanister ist im Dunkeln bald nicht schwer zu orten. Aus der Dämmerung wird Nacht und in der Nacht steht eine Tankstelle an der großen Straße wie ein frisch gelandetes Raumschiff. Hell erleuchtete Fenster, Suchscheinwerfer, zweibeinige Schatten und ein kaum wahrnehmbares Brummen der Antigravitationsmaschinen. Über allem und um alles herum ein riesiges blaues Lichtband. Als ich näher komme, sehe ich, dass es doch keine Tankstelle ist, sondern tatsächlich ein Raumschiff. Ich weiß nicht, ob ich näher rangehen soll. Ich lege mich hinter eine Tonne und warte. Zwei der Wesen kommen an mir vorbei. Sie haben zwei Arme und zwei Beine und reden Englisch. Wie Englisch.
Don't know. And Travolta? Look, I really don't know. I just don't know. Die Schritte entfernen sich. Die hellere Stimme zuletzt. You happen to remember Robert? No. Robert, my maid in Camden. No. Sure you know. Tall, handsome, shy. I don't know any Robert.
Did he ever have a crush on me? Please be honest.
Hinten am Parkplatz versuchen die Jungs mit ihrem Schlauch Benzin aus einem geparkten Golf zu zapfen. Aber sie sind zu blöd dazu. Ich gehe hin und zeige es ihnen. Sie wollen wissen, woher ich das mit dem Benzin weiß, und ich sage, ich weiß es nicht. Die Jungen gehen zu ihrem eigenen Auto und verschwinden darin. Ich übernachte hinter der Leitplanke. Ich schaue zum Sternenhimmel, der Adler. Es war ein sehr heißer Tag. Die Sterne zucken in der Hitze. Ich glaube, die Jungs hoffen insgeheim, mich am Morgen nicht mehr zu sehen, aber ich will mitfahren. Bei Tageslicht ist der Blonde ganz hübsch, er redet aber kaum. Das Reden erledigt der Russe. Schlitzaugen, dicke Lippen. Er sieht aus wie ich, wenn ich ein Junge wäre. Mir ist sofort klar, was mit ihm los ist. Und ich glaube, er weiß auch, was mit mir los ist. Da gibt es gleich Streit. Wir beschimpfen uns. Der Blonde hält sich raus. An einer Veränderung in seinem Gesicht kann ich sehen, dass er sich in mich verliebt hat. Er weiß es noch nicht. Schließlich fahren wir zu dritt los. Der Russe streitet weiter, solange wir auf der Autobahn sind. Aber ich kenne die besseren Worte und am Ende ist Ruhe. Dann fängt er aber wieder an und reitet darauf herum, dass ich die Luft im Auto verpeste. Er kurbelt das Fenster runter, zeigt auf meine Haare und sagt, »Da wohnen Tiere drin!« Und ich nenne ihn eine schlecht gefickte Brotspinne, weil er recht hat. »Schwanzlutscher«, sage ich, »die kommt es doch beim Schwänzelutschen!« Und er zögert eine Zehntelsekunde zu lang. Danach ist er mir sympathischer. Er redet weiter. Er will wissen, ob meine Eltern mich ausgesetzt haben. »Die Wahrheit ist«, sage ich, »dass ich aus einem Heim ausgebrochen bin.« Sie antworten eine Minute nichts. Und ich sage, dass die Klapse nicht so schlimm ist. Und ich erzähle ihnen, wie ich weggelaufen bin, als ich 6 war. Wie die Heimleitung mich immer wieder eingefangen hat und wie ich jede Nacht wieder ausgebrochen bin. Es gab ein Fenster im Waschraum, da war ein Gitterlose. Fast jede Nacht habe ich auf einer Matratze hinter dem Zaun gelegen. Ich kannte nichts, ich bin nicht zur Schule gegangen. Lesen und Schreiben habe ich mir selbst beigebracht. Ich musste nur in ein Buch schauen, schon konnte ich es. Und alles andere hat mir ein Mann gezeigt, den ich in der Stadt traf. Er war Astronom, er hatte ein Teleskop und hieß Weierstraß. Aber in der Stadt will ich nicht leben. Da soll niemand leben. Wenn ich in die Stadt ging, war ich allein unter Menschen. Manche sprachen mich an, viele sprachen zu sich selbst. Das meiste verstand ich nicht. Es hatte keinen Sinn und ich fragte mich, warum sie überhaupt redeten. Tiere mag ich lieber. Manchmal bin ich ein Marder. Und ich bewohne den goldenen Berg. Auf einer Fußgängerbrücke über der Straße steht ein Mongoloide und winkt. »Hup mal«, sage ich. »Warum soll ich hupen?«, fragt der Russe. »Warum soll er hupen?«, fragt der Blonde. »Hup mal«, sage ich. Der Russe hupt und der Mongo winkt weiter und glotzt.
Wir schwimmen im See. Das ist schön, aber auch kalt. Die Jungs haben eine Flasche Shampoo dabei. Und sich nach so langer Zeit mal wieder einzuseifen, fühlt sich an wie gelöschter Durst. Danach legt der Blonde mir neue Sachen raus. Der ganze Lader ist hinten mit Zeug vollgeladen und ich kann mir was aussuchen. Am besten gefällt mir eine glänzige Adidas-Trainingshose in Braun. Und dazu passt ein knallenges T-Shirt mit der Aufschrift Heimat, Lockerheit, Österreich. Findet der Blonde auch. In der Nacht liege ich auf 2 Decken. Die Jungs haben Luftmatratzen, sie tuschen ganz kurz. Dann sind sie eingeschlafen. Ich höre ihren gleichmäßigen Atem, ein paar Meter entfernt von mir. Ich sehe die Sterne zwischen den Bäumen und über den Bergen. Nach ein paar Stunden raschelt am Ufer ein Tier. Es gräbt, hört auf zu graben und gräbt wieder. Ich stehe auf und gehe um den See herum. Meine Gelenke knacken. Niemand hört mich. Meine dreckigen Sachen liegen am Ufer. Von der Staustufe sehe ich zwischen den Bäumen ins Tal hinunter, in dem ein dünnes Lichtgesprenkel die Lage eines Dorfes verrät. 2 trichterförmige Strahlen wandern durch die Finsternis und erlöschen vor dem Dorf. Das Klicken von Autotüren. Ich gehe zurück zu den Jungs. Ich gehe um sie herum. Ich sehe auf sie hinab. Der Russe bewegt sich einmal, sonst liegen sie lautlos da. Ich stehe über ihren Köpfen, höre ihren Atem und atme wie sie. Zuerst beuge ich mich zum Russen hinunter. Dann hocke ich mich vor dem Blonden. Meine Knie berühren fast seinen Kopf. So bleibe ich lange und sehe ihn an. Sein Gesicht ist nachtbleich und friedlich und säuglingshaft. Fast wie ein Mädchen sieht er aus. Ich mache magische Bewegungen. Ich halte meine Hände über seine Stirn, über die Schläfen, über die geschlossenen Augen, mit den langen Wimpern. Ich spüre seine Körperwärme in meinen Handflächen. Er spürt es nicht. Lautlos, geborgen und im Schutz meiner Hände und der schimmernden Nacht liegt er da. Ich esse die letzten Haribo. Die braun-schwarz-braunen Lakritzen, die mag ich am liebsten. Sie fahren, ich schlafe. Sie schlafen, sie fahren. Wir schlafen. Wir fahren über den Berg. Wir verabreden uns, in 50 Jahren wiederzutreffen. Ich bin einverstanden. Ich find's gut, aber ich glaube nicht daran. Entweder man sieht sich vorher oder nie. Also wahrscheinlich nie.
Meine Halbschwester öffnet mit dem Handy am Ohr. Dann versucht sie, die Tür zu schließen. Ich stelle den Stiefel dazwischen. »Hau ab!« schreit sie durch den Türspalt. »Willst du mich schon wieder umbringen?« Sie sieht aus wie ich. »Ich sehe nicht aus wie du!« schreit sie. »Ich will mit dir reden«, sage ich. »Nur reden!« Sie sagt, ich soll den Stiefel aus der Tür nehmen und 3 Meter zurückgehen. Dann redet sie durch den Türspalt mit mir. »Ich bin nicht deine Schwester«, sagt sie. Und ich sehe dir überhaupt nicht ähnlich. Wer bist du denn dann? Wir sind immer zusammen zur Schule gefahren, in Berlin. Freundinnen sind wir gewesen. Ich wollte immer so sein wie sie. Während wir reden, wird sie immer einsilbiger. Ich höre, wie sie in den Gesprächspausen auf dem Telefon herumtippt. Sie spricht in einer Sprache, die ich nicht kenne, aber ich weiß, dass sie mit der Polizei telefoniert. Ich gehe.
Ich liege im Gras und sehe zu, wie die Männer sich an ihren Seilen hängend den Hang hinunterstürzen. Kaum kniehoch über die Wiesen schweben, sinken, dann plötzlich wild in die Luft treten, auf den Fußspitzen tippeln, hopsen, das Gleichgewicht verlieren, umkippen und in ihre Gleitschirme eingerollt die Böschung hinunterkollern. Keiner flucht. Aber alle 10 Versuche kriegt einer Aufwind. Mit angezogenen Knien trägt es ihn knapp über eine Bodenwelle. Hinter der Klippe verschwindet er rasch aus dem Bild, einige Sekunden. Dann taucht er aus dem Abgrund plötzlich wieder auf und wird über die Baumwipfel getragen wie eine bunte Blume. Aber die meisten kommen nicht so weit.
Lange vor der letzten Welle taumeln sie, sinken, stürzen und werden unter Fallschirmseide begraben. Einer purzelt in seinem zusammengefallenen Schirm über den Hang. Einer bleibt in den Baumwipfeln hängen und muss gerettet werden und hängt dort noch, als ich gehe. Entweder es war nicht der Wind dafür oder sie waren Anfänger. Zurück kamen sie alle zu Fuß.
Ich denke darüber nach, habe mein ganzes Leben darüber nachgedacht, wie ich mich umbringen würde, wenn ich mich umbringen würde. Ich würde Tabletten schlucken und mich dann auf den Rand eines Hochhauses setzen, damit ich runterfalle, wenn ich müde bin. Das wollte ich schon mit 5. Ich meine, ich wusste, dass ich so sterben will. Fallen. Dann bricht die Sonne zwischen den Wolken hervor, es wird Licht. Und auf meinem Arm, auf dem mein Kopf liegt, zittert ein Weberknecht. Ich weiß, dass es nicht derselbe ist wie letztes Mal. Und wenn er es ist, hat er die ganze Zeit auf meinen Kopf gesessen. Oder Er ist mir hinterhergerannt. Ich stöhne und gebe ihm vorsichtshalber einen Namen, der geheim ist und den ich deshalb hier auch nicht aufschreibe.
Vor der Balustrade erklärt ein Panoramabild die Berge. Ich lese die Namen. Der schönste Berg heißt Tannenkoppe. Er hat eine Spitze, auf der Schnee liegen könnte. Im Dunst ist nur unterschiedlich blaues Blau zu sehen. Alles gleißt wie der Himmel. Von der Balustrade bis zur Kante sind es 2 Meter. Ich gehe mit ganz kleinen Schritten vor, schiebe die Stiefelspitzen bis vor an die Abrisskante und 1 Zentimeter darüber. Mich schwindelt nicht. Und da stehe ich dann. Ich sehe durch die glasklare Luft in das Tal hinab, das so transparent scheint wie die Luft darüber, als habe man Durchsicht auf etwas darunter und darunter ist nichts. Und wie ich hinunterschaue, habe ich das Gefühl, dass ich das alles kenne, dass ich das alles schon einmal gesehen habe, die Spielzeugbäume und Autos. Ich weiß nicht mehr wo, aber ich weiß, dass ich das alles schon einmal erlebt habe, dass ich genau hier schon einmal genau so gestanden und den gleichen Gedanken gehabt habe, nämlich den Gedanken, diesen Gedanken schon einmal gehabt zu haben und dass ich genau diesen Gedanken jetzt wieder habe und in diesem Moment ist mir plötzlich klar, dass es keine Erinnerung an diesen Gedanken ist und auch keine Erinnerung an eine frühere Erinnerung und auch kein Déjà-vu, sondern dass es einfach das ist, was geschieht, dass das mein Leben ist. Der Abgrund zerrt an mir, aber ich bin stärker. Ich bin nicht verrückt. Ich bin dieselbe. Ich bin das Kind. Ich warte eine Stunde. Nichts passiert. Die Sonne scheint. Heute, morgen und übermorgen, ihr ganzes Leben. Ich kontrolliere die P8. Ich drücke das Magazin raus, entnehme die Patronen, presse sie zurück. Laden und entspannen. Laden und entspannen. Ich ziele auf die Sonne. Ich ziele auf die Federwolken und Schäfchenwolken, auf die Vögel. Ich fahre die unklaren Konturen der Berge entlang. Ich ziele auf die blauen Puschel. Ich fahre den lichtgrauen Strich unterm Horizont ab, auf dem Spielzeugautos seitwärts kriechen und ohne Angst im Dunst verschwinden. Ich schaue in den Abgrund, genau über meine Stiefelspitzen hinweg. Ich halte die Waffe genau senkrecht hoch und sehe mit offenem Mund der Kugel hinterher. Sehe sie steigen, sehe sie immer kleiner und kleiner und fast unsichtbar werden im tiefdunklen blauen Himmel. Bevor sie sich aus dem Verschwundensein wieder materialisiert und zu fallen beginnt, millimetergenau zurück in den Lauf der Waffe.